Heute geht's bei Motorikonen um das teuerste Serienauto der Welt. Zumindest im Jahr 1999 war es das. Um die Frage, wie man aus einem dicken 6-Liter Zwölfzylinder wie dem Mercedes-Motor der Baureihe M120 einen rein rassigen Rennmotor macht. Und es geht um das immer wieder aufflammende Gerücht, AMG soll ein Exemplar der Supersportwagen-Ikone McLaren F1 als rollenden Motorprüfstand benutzt haben. Eieiei, kann ich mir ja kaum vorstellen, sowas, aber wer weiß, was wir dazu heute hören werden. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Tja, ich war mal wieder in Affalterbach. Und wenn ich das so sage, ist eigentlich völlig klar, welche Firma ich da besucht haben muss. AMG natürlich. Als Hörer dieses Podcasts kennt ihr sicher die Folge mit dem A und auch die Folge mit dem M von AMG. Aber bei AMG war ich dieses Mal gar nicht, sondern ich war auf der anderen Straßenseite der Benzstraße. Ich war bei HWA. Also bei der Firma, die Hans-Werner Aufrecht gegründet hat, nachdem er sein Unternehmen AMG 1998 erfolgreich an die damalige Daimler Chrysler AG verkauft hatte. Und HWA heißt HWA, weil das die Anfangsbuchstaben von Hans Werner Aufrecht sind. So, und genau da war ich, um mit dem Head of Powertrain von HWA, Dietmar Kamtschik, zum einen über HWA zu sprechen, vor allem aber über ein Auto, das wiederum in einer Zeit entstanden ist, als es HWA noch gar nicht gab und als Dietmar Kamtschik noch bei AMG gearbeitet hat. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einigermaßen erfolgreich verwirrt. Und um es jetzt mal ganz einfach zu machen, heute geht's um den Mercedes-Benz CLK GTR. So hieß das Auto übrigens ganz offiziell, obwohl es von AMG gebaut wurde, aber damals war AMG eben noch keine Konzernmarke und wird auch in den offiziellen Pressetexten zum CLK GTR bis heute als Motorsport-Filiale bezeichnet. Und trotzdem war der CLK GTR ein echtes AMG-Produkt, einer der krassesten Supersportwagen sogar, die AMG je gebaut hat. Krass deshalb, weil er in Rekordzeit entstanden ist, weil er auf der Rennstrecke sehr erfolgreich war und weil es ihn auch in einer straßenzugelassenen Version gegeben hat. Sogar ohne Dach, wenn man wollte. Vielleicht noch was in eigener Sache, bevor es hier losgeht. Das Gespräch mit Dietmar Kamtschik hat schon vor einiger Zeit stattgefunden, im Januar 2022. Das war noch mitten in der Corona-Pandemie, die auch HWA getroffen hat, weil es so gut wie keine Rennen mehr gab und damit auch keine Rennautos, die man aufbauen und vorbereiten und reparieren musste. Und dann gab es noch ein Unglück obendrauf. Ich habe nämlich nach dem Gespräch, als ich wieder zu Hause war, festgestellt, dass da ein extrem nerviges Störgeräusch auf dem gesamten Interview drauf lag. Das hätte sich keiner von euch anhören wollen und ich habe tagelang alles ausprobiert, um es wegzukriegen, ohne Erfolg. Dann kam vor ein paar Wochen ein neues Audio-Plugin für solche Fälle auf den Markt, künstliche Intelligenz und so. Damit ging es dann tatsächlich fast vollständig weg, zum Glück, denn sonst wäre das Interview für immer unbrauchbar geblieben. Tja, so ist das eben, wenn man nicht nur Moderator und Redakteur und Telefonzentrale, sondern auch noch der Toningenieur des Podcasts ist. Und deshalb kann ich euch heute jetzt endlich nach langer Wartezeit diese Folge auf die Ohren geben. Dietmar Kamtschik über den Mercedes CLK GTR. Herzlich willkommen bei Motorikonen, Dietmar Kamtschik.
Guten Tag, hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute.
Nee, ganz toll.
Lieben gerne, danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir sitzen hier ja zwar heute bei HWA, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an bei AMG. Da sind Sie ja 1988, glaube ich, gestartet.
Das ist richtig, ja.
Und
Meine Frage ist erstmal, wie sind Sie überhaupt zu AMG gekommen und wie ging es von da an weiter?
Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe im Motorsport gearbeitet, bei Ford. Wir haben DTM und Europameisterschaft gefahren mit Ford-Fahrzeugen. Und da ich sehr viel motorsportlich unterwegs war, da wir 3 Meisterschaften gefahren sind, wollte ich einfach mal keinen Motorsport mehr machen. Habe mich bei der AMG beworben.
Waren Sie genau an der richtigen Stelle?
Bin eingestellt worden für ein Mitsubishi-Projekt und für die Bootsmodernisierung. Habe das genau eine Woche gemacht.
Da muss ich dann doch gleich mal einhaken bei diesem für manche vielleicht unbekannten AMG-Mitsubishi-Projekt, auch wenn Dietmar Kamtschik da nur eine Woche lang mit an Bord war. AMG war in den 80ern ja noch eine unabhängige Tuning-Firma und gehörte noch nicht zu Mercedes. Die Beteiligung passierte ja erst 1999 und so konnte man mal ganz locker auch die Fühler zu anderen Marken ausstrecken, eben auch zu Mitsubishi, für die man zunächst mal die Mitsubishi Debonair Limousine optisch aufpeppte. Die wurde vor allem in Japan verkauft. Das Ergebnis war ein mit Spoilern und AMG-Felgen ziemlich heiß gemachter Wagen. Und auch der Name war entsprechend wild. Mitsubishi Debonair V3000 AMG Royal hieß das Ding. Sah auch so aus. Zweiter Aufschlag von AMG für Mitsubishi war dann der Galant E30, der als Mitsubishi Galant AMG Typ 1 auf den Markt kam. Auch hier gab es ein Bodykit, diesmal etwas dezenter, dazu überall AMG-Logos. Und AMG brachte den 2 Liter 4-Zylinder 16V-Sauger von 144 auf 170 PS mit dem klassischen AMG-Rezept. Sportnockenwellen, neue Kolben, neue Ansaug- und Abgaskrümmer, leichtere Kipphebel und. Der Wagen wurde in einer Serie von 556 Autos produziert. So, jetzt aber ganz schnell zurück zu Dietmar Kamtschik, der gerade so schön am Erzählen war.
Ich bin eingestellt worden für ein Mitsubishi-Projekt und für die Bootsmodernisierung. Habe das genau eine Woche gemacht und habe dann montags vom Herrn Aufrecht einen Auftrag bekommen.
Für den Motorsport.
Den Rennsportmotor, den Mercedes Vierzylinder für das kommende Jahr zu entwickeln. Es gab eine Widerrede von mir, danach nie wieder. Nein, das ist ein Spaß.
Gab es war dann einen Wutanfall oder einfach nur ein
Nein, es war relativ schnell klar, dass wir haben ein eigenes Team aufgebaut, 88. Es war die Notwendigkeit da, hat funktioniert. Ich war dann wieder genau da, wo ich herkam. Wir haben dann zusammen Gas gegeben, haben das Team aufgebaut, sind im gleichen Jahr noch gefahren. Und ja, dann war ich wieder zurück im Motorsport.
Aus der Motorsportabteilung von AMG ist ja 1998 die HWA AG entstanden. Also zu dieser Zeit, als AMG ein Teil von Mercedes wurde, das stimmt so, ne?
Das ist richtig. Wir haben eine eigene, eigenständige Firma gegründet damals, die HWA GmbH. Die hat der Hans-Werner Aufrecht damals haben wir gegründet. Die ist neben der AMG und das sind alle die Mitarbeiter von der AMG rübergewechselt, die im Motorsport tätig waren. Wir waren, als die Firma in Betrieb genommen wurde, wenn ich es noch richtig weiß, 137 Mitarbeiter.
Wir mussten eigentlich nur die Straßenseite wechseln, weil also wir sind ja hier in Alfalterbach, der hier noch nie war. Es ist tatsächlich nur auf der anderen Straßenseite. Ne?
Das ist nebendran der Nachbar.
Ja, genau. Sie sind Head of Powertrain. Das klingt erstmal ziemlich cool. Was bedeutet das genau? Was machen Sie?
Gut, ich habe 1988, wie gesagt, bei der AMG angefangen. Habe dann den Rennsport, den Motorbereich geleitet. Ab 92 war ich Bereichsleiter für den Motorbereich. Und vor, ich weiß gar nicht, gefühlten 10 Jahren oder so, haben wir Motor- und Getriebebereich zusammengeführt und hat es dann einen neuen Titel gegeben und hat dann Head-Off geheißen. Im Endeffekt bin ich einfach zuständig für den Bereich Motor und Getriebe. Alles, was damit zusammenhängt, von der Entwicklung, Design, Entwicklung, Berechnung, Prüfstand, Werkstatt. Ich schaue, dass ich mit meinem Team zusammen das Ganze seriös organisiert kriege, dass die Produkte passen, die rauskommen. Ja, und mache das eigentlich jetzt seit ein paar Jahren schon. Mhm.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Dieser Podcast heißt ja im Untertitel die 100 besten Autos aller Zeiten. Und da gäbe es natürlich ziemlich viele Autos, über die wir sprechen könnten. Aber es gibt ein ganz besonderes, an dem sie federführend mitgearbeitet haben, als es HWA noch gar nicht gab, nämlich den Mercedes CLK GTR aus dem Jahr 1997. Erzählen Sie mal, wie es überhaupt zum CLK GTR gekommen ist.
Gut, wir haben 1992 mit dem Klaus Ludwig die erste Meisterschaft von Mercedes eingefahren, mit dem Evo 2.
Glückwunsch nochmal.
Dankeschön. Wir waren da auch sehr stolz drauf. Das war wirklich für die Firma AMG damals und Mercedes ein Highlight. Mhm. Gut, es gab dann leider den Schwenk, oder war dann Internationalisierung angesagt mit der ITC. Dort waren wir auch relativ erfolgreich, bis 96, wo wir in Suzuka das letzte Rennen gefahren sind, damals mit Bert Schneider auf Pole gestanden sind.
Wir sitzen hier neben dem Motor, ne?
Mhm. Das ist ein Geschenk der Firma.
Mhm.
Jo, und dann war eigentlich die Zeit ITC auch vorbei. Dann wussten wir nicht, was wir 97 machen sollen. Und dann kam uns die Idee, lass uns doch mal schauen, ob wir in der Langstreckenweltmeisterschaft nicht vielleicht mitfahren könnten. Und so entstand ein 97er Fahrzeug mit dem V12 im 120 Basismotor. Das war der performanteste Motor, der sich als Grundmotor angeboten hat.
Das war der Motor aus dem, also der, es war eigentlich der M120 Motor aus der S-Klasse, ja, aus dem SL, ne?
Genau.
Der 6 Liter der wurde, V12.
Der wurde dann von den Serienkollegen als 7,3 Liter für den SL, sagen wir, in der Endstufe gebaut, als performante Stufe. Wir haben den Motor als 6 Liter für den GTR vorgesehen, haben den dann auf Rennsport umgebaut.
Weil es Reglement so war, ne? Ich glaube,
wir mussten einen Serienmotor nehmen, wir haben den dann auf Trockensumpf umgebaut, haben den ein bisschen leichter gemacht, verkürzt eingebaut. Und es war die einzige Chance in der Kürze von der Zeit, von letztes Rennen ITC 96 bis zum Start der FIA-Weltmeisterschaft in 97, überhaupt ein Rennfahrzeug bauen zu können. Der Motor war noch in Anführungszeichen das Einfachste. Das Kohlefaserfahrzeug inklusive Homologationsmodell darzustellen, war eigentlich die größere Aufgabe.
War das nicht eigentlich ein Wahnsinn, so vom Zeitablauf her? Das war doch ein totales Harakiri-Unternehmen eigentlich, oder? Also war ja sehr, sehr wenig Zeit.
Ja, es war eigentlich nicht arg viel Zeit, ist richtig. Aber es gab keine andere Möglichkeit, wenn man im nächsten Jahr noch Motorsport machen wollte auf einem hohen Niveau. Und wir waren der Überzeugung, dass wir das stemmen können.
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, dann lassen wir es angehen und jo, wir sind 97 Weltmeister geworden.
Es heißt ja an mehreren Stellen, Sie hätten 128 Tage gebraucht. Stimmt das denn so?
So kann ich mich daran erinnern, ja. Ob es jetzt ein Tag mehr oder weniger war, weiß ich nicht, aber die 128, die sind eigentlich manifestiert. Ja.
Was hat Ihre Familie dazu gesagt? Ich meine, das waren ja ungemütliche Weihnachten, oder?
Na gut, die waren froh, die hatten von mir eine Ruhe. Wir waren aufgehoben in der Firma.
Aber da ging es ja eigentlich, ich stelle mir das fast so vor, dass man da rund um die Uhr arbeiten muss.
Ja gut, es war so, dass wir ein kleines Team waren. Das war ein Ziel.
Wie viele Leute waren Sie?
Wir sind gewechselt, als die Firma HWA gegründet wurde. 2000 waren wir 137 Leute. Das heißt, 1996 auf 97, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, wie viele da im Motorsport gearbeitet haben. Das war bei der AMG, das war unterteilt in Serienkollegen und Rennsport, aber im Rennsport waren wir vielleicht 90, 95 Leute, so in der Größenordnung. Aber wir waren einfach eine schlagfertige Truppe. Wir hatten die Prüfstände, wir hatten das Ganze, die Konstruktionsmöglichkeiten, alles im Hause. Und ja, wir haben einfach uns einen Plan gemacht. Wir wollten professionellen Motorsport betreiben im Jahr 97. Das war die einzige Chance, die sich gezeigt hat. Und die haben wir versucht zu ergreifen, ja, und dann haben wir es halt eingegangen.
Wie geht man da ran? Also, wenn Sie mich gefragt hätten, ich hätte keinen Plan gehabt. Wie haben Sie es angepackt? Wenn man jetzt da am Tisch sitzt und ein weißes Blatt Papier vor sich hat.
Ja gut, ich sag mal, ich habe ja den einfachsten Part gehabt. Ich musste nur den Antriebsstrang liefern. Hm. Als zuständiger.
Klingt ganz einfach.
Bereichsleiter für den Antriebsstrang. Wir haben rausgesucht, was gab es für Motoren zur Auswahl. Das war der M119 zur Auswahl. Das war der 8-Zylinder. Mhm. Oder der M120 als 12-Zylinder. Und dann haben wir uns einfach überlegt, einfacher wird es wahrscheinlich mit dem V12 gehen.
Weil?
Weil der einfach mehr Reserven hat, mehr,
weil er einen riesen Brocken
mehr von Motor, Potenzial, ne, bietet und weil er von der Verbrennung her als V12 und von den Vibrationen einfach ausgeglichener war wie so ein 8-Zylinder. Mhm. Und ja, wir haben uns auch für den entschieden haben. Und im Endeffekt war es für das erste Fahrzeug auch die richtige Wahl. Und ja, dann haben wir halt gesagt, aus dem Serienmotor versucht, einen vernünftigen Rennmotor zu bauen. Mhm. Mhm.
Und noch das Ganze drumherum, ne?
Gut,
muss einfach halt noch ein Auto gebaut werden.
Wir haben halt dann schon mal ein Homologationsmodell bauen müssen, das sich hinterher eignet, um Rennen zu fahren. Aber ja, das Ganze war schon...
Das ist aber ja eigentlich ein wichtiger Punkt. Sie mussten ja per Reglement, das haben zwar nicht alle ihre Wettbewerber auch so eingehalten, aber sie mussten per Reglement 25 Straßenautos abliefern.
Korrekt, ja.
Das heißt, sie haben eigentlich erstmal ein Straßenauto sozusagen konzipiert, und daraus dann das Rennfahrzeug abgeleitet, um es mal in laienhaften Worten zu sagen.
Wir haben überlegt, was muss das Rennfahrzeug haben, um performant zu sein, und was darf es haben, damit wir es als Serienfahrzeug homologieren können. Mhm. Also wir haben gerade so die Homologation geschafft, um uns die möglichst größten Freiheiten zu schaffen, ein performantes Rennfahrzeug für den GT-Sport darstellen zu können.
Mhm. Was waren denn so die Engstellen für die Homologation, wenn Sie sagen, gerade so geschafft?
Gut, das Geräusch war damals schon ein Riesenthema. Das Fahrzeug hatte Windgeräusche, das war vom Abroll, haben wir Motorgeräusche, Getriebe. Ja, Abgas war damals auch schon ein Thema mit dem V12, sagen wir, hinzubekommen, dass der die Gesetzesvorschriften eingehalten hat. Sichtfeld war ein Thema, Spiegel, so banale Sachen wie Türschlösser. Also es gab schon so kleine Sachen, wo man, sagen wir, berücksichtigen musste. Aber es gab uns natürlich auch die Möglichkeit, mit so einem reinen Kohlefaserauto vom Grundsatz her, sagen wir, schon deutliche, sagen wir mal, gute Vorgaben zu schaffen, um danach ein performantes Rennfahrzeug draus zu bauen. Mhm. Ja.
Wie war denn, gab es dann so einen Termin beim TÜV oder wie muss man sich das vorstellen, um das Straßenfahrzeug als Straßenfahrzeug zugelassen zu bekommen?
Ja gut, da gab es einfach Zulassungsregularien, die man halt erfüllen musste. Das war, nachdem, sagen wir, das Fahrzeug definiert war, das war halt Arbeit. Das mussten wir halt machen. Wir mussten ja zum ersten Rennen komplett fertig sein. Mhm. Wir mussten es halt nur erfüllen, sag mal. Das ging dann schon, das war halt dann Doing, sag ich jetzt mal. Das größte Thema war halt, wurde mit den Rennfahrzeugen getestet, in den Start gehen zu können, um dann auch mit unseren Fahrer Schneider und wie sie gesagt haben, Ludwig, ja, dass wir einfach auch nicht nur dabei waren, sondern wir wollten mit um die Siege fahren.
Das heißt aber eigentlich, dass Sie, wenn man nicht sagen will, zwei Fahrzeuge parallel entwickelt haben, aber zumindest anderthalb Fahrzeuge parallel entwickelt haben. Ne? Weil das Straßenfahrzeug hat sich ja dann doch relativ stark vom Rennfahrzeug unterschieden. Das war ja doch.
Ja, es war halt, ja, es waren zwei Fahrzeuge, aber es waren zwei unterschiedliche Zeitschienen. Und die Zeitschiene, die für uns vom Motorsport oder die ausschlaggebende war, wo wir dann gemessen wurden, war, das erste Rennen musste gefahren werden. Und das wollten wir halt erfüllen und klar. Vielleicht waren wir ein bisschen verrückt damals, aber es war halt so.
Ich hab so eine Dokumentation gesehen, wo das Fahrzeug gebaut wird. Und da sieht man auch den Herrn Aufrecht so ein bisschen nervös zwischen ihrer Mannschaft herumtigern. Wie zuversichtlich war der, dass sie es hinkriegen?
Gut, der Herr Aufrecht ist ja auch ein Racer vom Grundsatz her. Ja. Der kommt ja vom Rennmotorenbau. Und ich glaube, dass der uns schon mit all seinen Möglichkeiten unterstützt hat und dass der da Vertrauen hatte in die Mannschaft. Und ja, der war ein Team, war ein Teammitglied und war ein Teil vom Team. Und von dem her hat er klar mitgefiebert. Wir waren alle nervös, logisch.
Hörer dieses Podcasts kennen ja auch noch den anderen Buchstaben von AMG, nämlich das M. Den
Herrn Melcher.
Der Herr Melcher hat ja auch seine eigene Meinung dazu gehabt. Ne? Was hat der gesagt?
Und dass wir verrückt sind.
Was war für ihn das besonders Verrückte daran?
Nee, hat er gesagt, wenn einer meint, man könnte in der Kürze von der Zeit gegen namhafte Berge ein Auto entwickeln, das um Siege fährt, dann muss man ein bisschen größenwahnsinnig sein. Mhm. Ja, aber es ging ja nicht anders. Wir mussten halt irgendwas bauen, wo wir in dieser Klasse, wenn wir da mitfahren wollten, wo wir halt, ja, wo wir uns in die Lage versetzen konnten, um Rennen zu fahren und auch Rennen zu gewinnen. Wir wollten nicht nur teilnehmen.
Dann bleiben wir vielleicht erstmal beim Rennfahrzeug. Was musste man denn an dem Motor tun, um den in einen Rennmotor zu verwandeln? Diesen, ich sag mal jetzt ganz frech, gemütlichen V12 aus der Luxuslimousine S-Klasse.
Ja gut, eigentlich das, was man klassisch beim Saugmotor ein Tuning macht, das war den Ansaug oder die ganze Verbrennung zu überarbeiten, spezielle Kolben einzubauen, Nockenwellen mit den Anforderungen an den Rennmotor, die Ansauganlage, sagen wir, eine abgestimmte Auspuffanlage, die Ölversorgung auf Trockensumpf umzubauen. Das sind viele klassische Maßnahmen, die man weiß, was Rennmotoren haben müssen. Das hat sich angeboten bei dem Motor, das war möglich. Ich sag mal, der Motor wurde ja später noch in andere Streckenfahrzeuge so verwendet. Das war eigentlich klassisches, in Anführungszeichen, Tuning.
Mhm. Hatte der Herr Melcher da eigentlich auch seine Finger drin?
Der hat uns da geholfen mit Nockenwellauslegung. Der war mit vielen mechanischen Tätigkeiten, hat uns geholfen, da er eine mechanische Fertigung gehabt hat und hat uns da unterstützt, sagen wir mal, im Doing und auch beratend. Also er war auch zu der damaligen Zeit ein wichtiges Mitglied dieses Teams.
Was waren denn sonst so für, aus Ihrer Sicht die wichtigsten Details an dem Fahrzeug? Was hat dieses Auto zu einem Siegerfahrzeug gemacht, wenn man jetzt mal von dem ganzen Betrieb an der Rennstrecke absieht, schon in der Konzeption?
Ja, dass es eigentlich konsequent dafür gebaut war, was es dafür sollte, Rennen zu fahren. Wir hatten den Vorteil, wir konnten viele Sachen so bauen, dass sie mehr auf der Rennsportseite angelastet waren, wie von der Serienseite her. Und das hat uns halt in Vorteile versetzt, Dieter. Wenn du ein Serienfahrzeug nimmst und baust es um auf ein Rennfahrzeug, hast du halt an manchen Punkten Nachteile. Die mögen klein sein, die mögen vernachlässigbar sein, aber wenn du die Summe siehst, ein zuverlässiges Langstreckenfahrzeug von Abtrieb, Verbrauch, Zuverlässigkeit, Handling, dann muss halt alles irgendwo in eine Richtung nahe im Optimum sein. Und wenn du das halt gut hinkriegst, dann hast du halt ein bisschen einen Vorteil. Das sind ja oftmals Kleinigkeiten.
Es war ja schon auch für damalige Verhältnisse eine ziemliche Carbon-Orgie, das Auto. Haben Sie das hier vor Ort machen können oder wo wurde das?
Wir haben beides gehabt. Wir haben, ich sag mal, kleinere Teile im Hause gefertigt. Alles, was performante Teile waren, was Aero-Teile waren, sind im Hause gefertigt worden. Das Chassis, das doch ziemlich groß war, weil es auch für die Straßenzulassung bestimmte Anforderungen hatte, wurde beim Partner gefertigt. Aber Unterboden, Flicks, Flügel, Sachen, wo einfach ein bisschen Know-how drin gesteckt ist, wo wir gedacht haben, das wollen wir so, wie wir es denken, wie es unsere Berechnungsabteilung ausgelegt hat, die haben wir dann im Hause gefertigt.
Es gibt ja das Gerücht, Sie hätten sich damals sogar ein McLaren F1, also eines der Konkurrenzautos, besorgt, um Motor- und Fahrwerksteile zu testen. Das ist ein Gerücht, oder?
Nein, das war ganz einfach. Wir hatten einen M120 Motor, den wir relativ schnell umbauen konnten zum Rennmotor. Mhm. Wir mussten aber Aero-Teile, Fahrwerksteile und den Motor irgendwo testen. Und wie machst du das, wenn du kein Fahrzeug hast? Mhm. Dann kaufst du halt ein Fahrzeug.
Mhm. Kann man ja auch nicht unbedingt einfach in einen Renault 4 einbauen oder so.
Du kaufst ein Fahrzeug, das sich eignet, baust die Teile aus, die du nicht benötigst, baust deine eigenen Teile ein und wenn es klappt, kannst du damit testen gehen. Und so haben wir es gemacht, ja.
Und hat geklappt?
Ich denke, ja.
Was ist aus dem F1 geworden, wissen Sie das?
Kann ich Ihnen noch sagen, das ist schon zu lange her.
Aber nicht, dass der hier irgendwo noch bei Ihnen im Keller steht oder so.
Das ist ganz sicher nicht, nein.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Was war ansonsten so für Sie die größte Herausforderung bei der Entwicklung? Also neben diesem furchtbar engen Zeitplan?
Wir hatten nur das Ziel vor Augen. Wir wollten fertig sein mit den Fahrzeugen, wenn das Rennen losgeht, und wollten einfach so zuverlässige Fahrzeuge haben, ja, um die Rennen fertig fahren zu können. Und wenn es dann gut läuft, haben wir auch eine Rolle in der Vergabe, um Podestplätze mitspielen zu können. Mhm. Mhm. Und sagen wir mal, von der Fahrerpaarung damals, von der ganzen Mannschaft, was wir an Bord hatten, aus der ITC raus, waren wir eigentlich gut aufgestellt, muss man sagen.
Ab wann kamen dann so die Fahrer mit dazu, der Bernd Schneider und so? Waren die da schon dann in der Erprobung mit da vor Ort?
Die sind ja, Bernd Schneider und Klausen, wie sie alle geheißen haben, sind ja schon damals in die ITC mit uns gefahren und die Jahre zuvor. Und wir hatten den Vorteil, dass wir professionelle Fahrer hatten, die so ein Fahrzeug auch mitentwickeln konnten. Und ohne die wäre diese Kürze von der Zeit auch gar nicht gegangen, weil unsere Fahrer sagten uns, was sie brauchten, um schnelle Rundenzeiten darstellen zu können. Und wir haben versucht, ihnen das zu geben. Da waren die Fahrer sicher auch maßgeblich mit beteiligt, um in der Kürze von der Zeit so zielorientiert, sagen wir mal, ein performantes Fahrzeug bauen zu können, glaube ich.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
So, höchste Zeit für das Factsheet. Die Zahlen zum Mercedes CLK GTR sind ja heute noch beeindruckend. Trotzdem muss ich gleich am Anfang nochmal vorwegschicken, wann das Auto gebaut wurde. 1997 bis 1999, also mehr oder weniger vor einem Vierteljahrhundert. Wenn man bedenkt, wie viel technische Entwicklung und Fortschritt es inzwischen gegeben hat, ist es umso beeindruckender, was dieses Auto schon damals so abgeliefert hat. Vielleicht erstmal zur Rennversion von 1997, die äußerlich allerdings schon sehr nah am späteren Straßensportwagen war. 5.987 Kubikzentimeter Hubraum, 4 Ventile pro Zylinder, 600 PS bei 7.000 Umdrehungen pro Minute und 700 Newtonmeter Drehmoment bei 3.900 Umdrehungen. Wir sprechen hier von einem Saugmotor, wohlgemerkt. Der Motor basierte zwar auf dem 12-Zylinder der Baureihe M120 von Mercedes-Benz, war aber natürlich heftig modifiziert, unter anderem auch mit einer Trockensumpfschmierung und Nockenwellen, bei denen auch der Altmeister Erhard Melcher, das M von AMG, mal wieder mit von der Partie war. Und so bekam der M120 in dieser Version eine ganz eigene Baunummer, und zwar hieß er M297. Den M297 wiederum, den gab es in mehreren Leistungs- und Hubraumversionen bis rauf zu 7,3 Litern. Und übrigens war der M297 auch der Motor, der später in den Pagani Zonda wanderte. Eingebaut wurde er im CLK GTR als Mittelmotor und kombiniert wurde er mit einem sequentiellen Sechsganggetriebe, das hinter dem Motor in Querrichtung eingebaut wurde. Das Monocoque bestand aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und war extrem leicht, deutlich unter 100 Kilo. Länge der Rennversion 4,85 Meter, Radstand 2,67 Meter, Breite 1,95 Meter, Höhe 1,10 Meter. Die Rennerfolge hier alle aufzulisten wäre ein bisschen zeitraubend, aber vielleicht so viel. 1997 gewann der CLK GTR die GT1 Teamwertung in der FIA GT Meisterschaft und Bernd Schneider gewann auch die GT1 Fahrerwertung. Weitere Fahrer waren unter anderem Klaus Ludwig, Ralf Schumacher und Bernd Mailänder, den kennen wir heute alle als Safety Car Fahrer aus der Formel 1. 1998 kam es dann noch erfolgreicher. In diesem Jahr wurde dann zusätzlich noch der CLK LM eingesetzt mit dem M119 V8. Aber das erzählt Dietmar Kamczyk gleich noch etwas genauer. Klaus Ludwig und Ricardo Zonta gewannen die GT1 Fahrerwertung und Mercedes AMG die GT1 Teamwertung. Bei all diesen siegreichen Auftritten darf man nicht vergessen, dass dieser extrem erfolgreiche CLK GTR auch als straßentauglicher Sportwagen zu kaufen war. Die Abmessungen waren gleich, er lag nur 6 cm höher und auch sonst gab es ein paar Unterschiede zur Rennversion. Statt rund 1000 Kilo wie die Rennversion brachte die Straßenversion 1440 Kilogramm auf die Waage. Der Motor hatte fast einen Liter mehr Hubraum. Mit 6898 Kubik lag er ziemlich genau bei 6,9 Litern und holte daraus 612 PS bei 6500 Umdrehungen. Später gab es auch 7,3 Liter Versionen, die sogar 664 PS ablieferten. Über 320 km/h lief so ein CLK GTR, wenn man das wollte und wenn man das konnte, denn zuerst musste man seinen CLK GTR natürlich mal bezahlen. 3.074.000 Mark kostete der Spaß damals, umgerechnet 1.571.711 Euro. Wie vorhin schon gesagt, damit war der CLK GTR das teuerste Auto der Welt. Wer schlau oder sparsam oder einfach beides war, der wartete ein bisschen und kaufte sich den CLK GTR als Gebrauchtwagen. Im Mai 2007 zum Beispiel wurde die Nummer 5 von Bonhams im Fairmont Hotel in Monaco angeboten, mit gerade mal 100 Kilometern auf dem Tacho. Für 700 bis 800.000 Euro hätte man den haben können. Aber dann gingen die Preise schon wieder rauf. 2015 zum Beispiel wurde von Bonhams ein Roadster, übrigens das einzige in schwarz lackierte Exemplar, mit genau 6 Kilometern auf dem Tacho für 1.513.500 Pfund versteigert. Und 2018 wurde von RM Sotheby's in Monterey die Baunummer 9 versteigert, die ursprünglich dem Gummersbacher Stahlunternehmer Hermann Dieter Eschmann gehört hatte. 4.515.000 Dollar brachte das Auto. Genau dieser Wagen sollte dann 2021 nochmal versteigert werden. Geboten wurden allerdings nur lachhafte 7 Millionen Dollar. Das war dem aktuellen Besitzer natürlich viel zu wenig, kann ich auch verstehen. Und er hat den CLK GTR dann lieber behalten. Und was er so hört, wenn er ihn mal aus der Garage holt, das hören wir uns jetzt mal an.
Ein bisschen diese Rennsaison rekapitulieren, bevor wir dann zum Straßenauto kommen. Aber
1997. Mhm. Ja, am Anfang war es etwas chaotisch, bis wir uns adaptiert haben an die Regularien, was wichtig ist für ein Langstreckenrennen. Und als wir dann verstanden haben, wie es ging, war die Meisterschaft gelaufen.
Wie geht's denn?
Haben möglichst viele Renngewinne und möglichst oft ankommen. Und zum Schluss war der Bernd Meister. Und parallel dazu haben wir dann noch ins Jahr 98 gedacht, wo wir dann das Nachfolgefahrzeug gebaut haben im Achtzylinder. Und ja, das war dann halt das nächste Ziel. Wir wollten 98 wieder mitfahren und wollten eigentlich unsere Ergebnisse mindestens mal wiederholen.
Was war denn dann der Hintergrund vom Wechsel auf den Achtzylinder? Weil wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich der Zwölfzylinder war eigentlich am Anfang so das Mittel ihrer Wahl. Dann haben sie sich für 98 dann doch für einen V8 entschieden.
Was war da? Man muss dazu sagen, der 98er, das Motorkonzept war deutlich aufwendiger wie der 12-Zylinder. Wir hatten die Möglichkeit von Mercedes, dass wir Gusswerkzeuge ändern durften und konnten dann den Motor, sagen wir, gusstechnisch auch anpassen.
Und sie hatten dann natürlich auch ein bisschen mehr Vorlauf als 128
Tage. Die Entwicklungszeit für den Achtzylinder war deutlich länger. Somit konnten wir eigentlich, weil wir es ja über den Guss schon den Motor aus dem M119 einen kleineren Motor machen konnten. Der hatte auch nur 5 Liter Hubraum, angepasst an das R-Restrictor Gewichtsreglement.
Hat aber tatsächlich dann auf diesem serienmäßigen, auch aus dem S-Klasse und SL-Modellen bekannten M119 beruht.
Ja? Das Werkzeug war eins der Serienwerkzeuge, das ausgemustert wurde bei Mercedes. Das konnten wir ändern und haben dann unsere eigenen Blöcke und Köpfe gießen lassen. Und der Motor war dann schon deutlich aufwendiger, hatte die Vorteile, er war leichter, er war kleiner. Wir konnten mit einem geringeren Fahrzeuggewicht fahren. Wir konnten halt das Reglement besser ausnutzen. Und es war der Hinblick auf den Einsatz für den geplanten, Einsatz von Le Mans, wo auch Verbrauch, Aero ein Riesenthema war. Und da hatten wir eigentlich erkannt über das Jahr 97, wo von unserem Fahrzeug die Nachteile waren. Und ja, haben das versucht halt für 98 zu optimieren oder halt besser zu machen. Mhm.
Und dann sind alle Konkurrenten ausgestiegen.
Ja, das war uns eigentlich mal nicht so bewusst in der Zeit, weil wir haben eigentlich versucht, mal 97 fertig zu machen.
Ja.
Dann direkt in die Entwicklung vom 98er Fahrzeug gegangen, um ja, so einen Winterstreich vorbei, um dann halt im Frühjahr wieder dazustehen mit neuen Fahrzeugen. Und wir mussten dann erkennen, dass die Nummer vielleicht etwas zu groß war. Wir sind die ersten zwei Rennen noch mit dem 12-Zylinder-Fahrzeug gefahren, weil wir mit dem 8-Zylinder einfach in der Zeit nicht fertig wurden.
Mhm. Das heißt, der Motor lief noch nicht so, wie Sie es geplant hatten?
Oder? Das Fahrzeug war einfach nicht auf diesem Stand, wo wir, sagen wir für uns definiert hatten, von der Zuverlässigkeit, von der Fertigung, von allem. Und dann haben wir 98 die ersten zwei Rennen noch mit dem V12 betriebenen Fahrzeug bestritten und sind dann umgestiegen, Rennen 3 bis 10 und sind mit dem 8-Zylinder gefahren. Ja, so war's.
Dann waren Sie einfach zu gut.
Nö,
dann hatten die anderen keine Lust mehr.
Und dann sind wir 98 mit Klaus Ludwig und Ricardo Zonta Weltmeister nochmal geworden. Mhm. Haben vielleicht auch ja, ziemlich arg dominiert. Wir haben jedes Rennen gewonnen, 98. Und dann hat halt die FIA, sagen wir, die ganze Meisterschaft umgekrempelt. Und dann hat sich es halt dahingehend entwickelt, dass wir versucht haben, 99 den Fokus auf Le Mans zu richten. Haben dann versucht, in Le Mans besser darzustellen, wie wir in 98 waren. Und danach kam ja dann eigentlich schon relativ schnell das Jahr 2000, wo die DTM mit uns gleich begriffen wurde. Also damals hat sich sehr viel auch vom Reglement, von den Klassen geändert. Aber wir hatten das Glück, 97, 98 in eine Meisterschaft reinzukommen, wo wir gegen namhafte Werke fahren konnten. Und das haben wir auch, glaube ich, ziemlich deutlich dominiert damals.
Jetzt müssen wir natürlich unbedingt auch über die Straßenversion noch sprechen, die das ja quasi erst möglich gemacht hat, dass man da einsteigen durfte sozusagen. Also sie mussten irgendwann dann mal, das haben zwar nicht alle Konkurrenten auch so eingehalten, aber als Mercedes hält man sich ja an solche Vorgaben, mussten sie 25 Straßenversionen vom CLK GTR bauen.
Das ist richtig, ja.
Gab es da irgendwelche besonderen Hürden, die für Sie sich da aufgestellt haben? Ja, jetzt hatten Sie dieses Rennfahrzeug und konnten eigentlich gemütlich Rennen gewinnen. Jetzt mussten Sie noch so eine Straßenversion dahin hinzaubern.
Das war ja ein lukratives finanzielles Geschäft. Und es musste eins werden, weil wir müssten ja diese Fahrzeuge am Markt verkaufen können. Ich sag mal, das Fahrzeug wurde anfänglich als 6,9 Liter gebaut, aus Gründen der Homologation.
Das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Ja, also das basierte quasi auf dem 6-Liter-Motor.
Das war der 6-Liter-Motor mit der Kurbelwelle aus dem 7,3 Liter vom AMG V12 und dem Straßenmotor.
Mhm.
Das hat einfach Reglementsgründe gehabt damals, weil wir das so uns ausgedacht hatten.
Dass die Bohrung gleich bleibt.
Dass die Bohrung gleich bleibt, ja. Und als die Fahrzeuge dann homologiert waren, konnten wir den Kunden dann später auch die 7,3 Liter-Variante anbieten. Das war dann die, sagen wir, Final Edition, wo sehr viele Kunden dann auch sich, sagen wir, bestellt haben. Als Mercedes CLK GTR Coupé 7,3 Liter. Das war dann schon, sagen wir, ziemlich ja, imposantes Fahrzeug.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Genau, das war's für heute, aber eben nur für heute. Denn schon in zwei Wochen geht es weiter mit dem zweiten Teil. Dietmar Kamczyk und ich sprechen dann natürlich noch weiter über die Straßenversion des CLK GTR, darüber, wie man eine Serienproduktion für so ein Auto überhaupt aufzieht, darüber, was das für Leute sind, die einen CLK GTR kaufen und fahren, ob es eventuell noch genug Teile im Regal gibt, um noch einen allerletzten CLK GTR zusammenzubauen und außerdem auch darüber, was die Firma HWA eigentlich so macht. Unter anderem nämlich V12-Motoren für Pagani, aber auch elektrische Antriebe für hochmoderne Wohnmobile. Sehr spannend. Das alles und noch mehr in zwei Wochen im zweiten Teil dieser Folge und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neuwirth. Soll ein Exemplar des Supersportwagen, der Supersportwagen-Ikone, fuck, nochmal. Und es geht um das immer wieder aufflammende Gerücht, um das, nicht das. Das Monocoque bestand aus etwas genauer noch. Klaus Ludwig und Ricardo Zonta, warum steht hier Contra? Der heißt doch Zonta. Erstmal bezahlen. Jetzt habe ich den Faden verloren.